Musikgespräch.
Hallo, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge des Musikgesprächs. Ihr erlebt mich, Maria, heute ohne meine Anna an meiner Seite, allein aber nicht einsam, denn ich habe, mein linker Platz ist frei sozusagen und ich wünschte mir den Jakob herbei. Jakob Uhlich ist bei mir, wissenschaftlicher Mitarbeiter in Marburg aktuell. Hallo Jakob.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Ich möchte mit einem Gedanken beginnen und zwar, ich als alte Romantikerin habe ja immer die Vorstellung, dass Musik so eine hehre, von den Drängen der Welt unberührte Kunstform ist und dass auch Wissenschaft was ist, was mich irgendwie erfüllt und was eigentlich idealerweise alles frei sein sollte von einem Wettbewerbsgedanken. Spoiler Alert, ist es natürlich nicht. Es gibt Musikwettbewerbe, Sondergleichen und es gibt auch Wissenschaftswettbewerbe, nämlich sogenannte Science Slams. Und ich habe hier Jakob Uhlich deswegen bei mir, weil er schon an einigen Science Slams teilgenommen hat. Mhm. An wie vielen hast du bisher teilgenommen, Jakob?
7 Stück bisher.
7 Stück tatsächlich. Mhm. Glückszahl?
Ja, der 8. ist nächste Woche. Ja.
Der 8. ist nächste Woche. Okay, am wievielten?
Am 11.11.
Ach, tatsächlich.
In Bonn.
Dann können wir ja, wenn wir unsere Folge wie immer am 15. des Monats posten, vielleicht gleich schon das Ergebnis mitberichten. Aber bevor wir damit beginnen, vielleicht habt ihr oder der ein oder andere von euch den Begriff Science Slam ja schon mal gehört, aber bevor ich hier lange referiere, Jakob, erzähl uns doch mal, was ein Science Slam überhaupt ist.
Mhm. Ein Science Slam ist, vielleicht kennen einige der Hörerinnen und Hörer das Format des Poetry Slams. Das ist also eine Veranstaltung, wo Leute auf irgendeiner Bühne auftreten und so in einer begrenzten Zeitrahmen, so 10 Minuten maximal einen Text von sich vortragen und dann gibt es immer ein Publikum, das auch darüber votet, wer den Abend nun gewonnen hat. Also es läuft manchmal einfach über Applaus, aber manchmal auch über Punktetafeln, die die Leute hochhalten. Und genau, dieses Format im Prinzip ist so seit knapp 20 Jahren ein relativ junges Format, damit noch der Wissenschaftskommunikation. Das wurde nämlich auf Wissenschaft adaptiert. Und genau, das heißt, anstatt irgendwelche Prosatexte vorzutragen, tragen Leute da Themen aus ihrer eigenen Forschung vor. Und dann läuft das Format im Prinzip so ab wie bei einem Poetry Slam. Und natürlich hat dieses Format dann so ein paar Eigenheiten im Vergleich zu klassischen Wissenschaftsvorträgen. Also man geht ja dann zum Beispiel davon aus, dass da ein Publikum sitzt, das absolut keine Ahnung von der Materie hat und es ist oft auch ein bisschen unterhaltsamer als so ein klassischer Tagungsvortrag. Ziemlich viele Science Slams sind auch ziemlich witzig tatsächlich. Ja.
Ich habe gelesen, dass der Science Slam tatsächlich seine Geburt in Darmstadt erlebt hat, also tatsächlich gar nicht so weit von hier.
Ja.
Und dass der Erste, der das gemacht hat, ein Verständlichkeitsforscher war, Alex Drepek. Und das zeigt ja auch, was du eben schon angedeutet hast, dass es eben ein Format der Wissenschaftsvermittlung ist.
Ja,
ne?
Genau.
Und dass man sich auch mit Fragen auseinandersetzen kann in dieser Verständlichkeitsforschung. Wie bekomme ich solche komplexen Inhalte gut an die Frau oder den Mann? Und was sind vielleicht Mechanismen, die funktionieren und was nicht? Und wie das gehen könnte, möchten wir heute mit dir besprechen. Ich möchte noch ein kleines Addendum zu den Definitionen geben, die du uns schon geliefert hast. 2008 wurde dieses Format weiterentwickelt in Braunschweig dann von Markus Weißkopf. Und dann gab es einen Science Slam aus dem Bereich der Medizin von Julia Enders mit dem Titel Darm mit Charme. Und der wurde durch ihren gleichnamigen Bestseller dann. Das sorgte für eine größere Bekanntheit des Science Slams im deutschsprachigen Raum. Und wir werden nachher sicher noch darüber sprechen, dass es verschiedene Fachkulturen gibt. Und tatsächlich ist das seither ja ein Format, was stetig weiter wächst und auch immer bekannter wird.
Ja, genau. Julia Enners ist also eins der Beispiele für die Leute, die da richtig bekannt geworden mit sind. Das andere wäre wahrscheinlich Mighty Nguyen Kim, die wir als ihr MyLab kennen, die mittlerweile, glaube ich, eine eigene Show im Öffentlich-Rechtlichen hat. Genau, die hat früher auch Science Slams gemacht.
Ihr findet auf jeden Fall wie immer Links über Veranstaltungen und über Slammer, über die wir heute auch sprechen, in unserer Linkliste. Das heißt wie immer die Einladung, auch unseren Podcast über unsere Homepage www.musikgespräch.de zu hören. Da gibt es dann sozusagen die ganze Metaebene noch frei Haus dazu. Aber jetzt möchte ich gern ein kleines Experiment machen. Mhm. Und zwar, Jakob, du promovierst ja am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Marburg. Mhm. Und ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich dein Profil angeschaut. Mhm. Und es gibt einen kleinen Text auf der Seite des Instituts zu deinem Dissertationsprojekt. Mhm. Die Rezeption und kompositorische Praxis des chromatischen Totals im 20. Jahrhundert. Ich zitiere. Mhm. Durch Untersuchung und Dekonstruktion der Narrative, die dem chromatischen Total auferlegt werden, soll einerseits gezeigt werden, wie spezifische historische Narrative speziell für das betrachtete Fallbeispiel zustande kommen. Andererseits soll durch die Betrachtung des spezifischen Exempels des chromatischen Totals und sein Bezug zum Terminus Zwölftonmusik auch ein Beitrag historischer Stilbildungs- und Kategorisierungsmechanismen geleistet werden, indem Überlegungen zu Kriterien für die Herausbildung von Merkmalen angestellt werden, die eine solche Kategorisierung bestimmen. Für mich als Musikwissenschaftlerin klingt das total spannend, aber let's face it, ich kann mir vorstellen, dass das, es wäre nicht das erste Thema, was mir einfallen würde, auf einem Science Slam vorzustellen. Ich hätte eher an so Themen gedacht, die vielleicht anschlussfähiger sind, zum Beispiel Schlagerforschung oder sowas. Und mich würde mal interessieren, wie bist du, du hast ja dieses Thema, wenn ich richtig informiert bin, schon mal vorgestellt auf Science Slams. Mhm. Wie hast du das so aufbereitet, dass man damit tatsächlich auch ein paar Lacher ernten kann?
Ja, genau, also da gibt es gar nicht so die eine Antwort. Ich glaube, das, was man sich grundsätzlich erstmal bewusst machen muss, wenn man so einen Vortrag konzipiert, ist, man geht davon aus, dass die Leute überhaupt gar nichts wissen. Also das heißt in meinem Fall zum Beispiel auch, dass die Leute nicht wissen, wie man Noten liest.
Ach, tatsächlich.
Oder geschweige denn, was...
Macht ja Sinn.
Ja, ja, genau. Geschweige denn, was ein Akkord ist. Das heißt, ich habe jetzt zwei verschiedene Vorträge, die ich auf Science Slams mache. Beziehungsweise ich mache gerade nur den einen, weil ich den ein bisschen besser finde als den ersten. Aber genau, beim ersten habe ich in so 2 Minuten erklärt, was so Pitch Classes sind. Das heißt, ich habe ein Klavier gezeigt und dann hier seht ihr, ne, da gibt es so Muster, die sich wiederholen im Tastenlayout und das sind Oktaven, dann erklärt man, dass die gut zusammen klingen und deswegen, dass die sogar die gleichen Namen haben, die ganzen Töne, die da an denselben Stellen sind und das ist dann eine Tonklasse und dann kann man dieses Konzept vom chromatischen Total, um das es da geht, nämlich dass irgendwie alle 12 Töne einmal auftauchen, das kann man da relativ leicht erklären. Das ist nicht unbedingt eine Stelle, die damals, also die da viele Lacher bringt in dem Vortrag, aber die funktioniert. Also die Leute verstehen das nach so knapp 2 Minuten.
Gibt es Möglichkeiten, Fragen zu stellen für ZuschauerInnen
Nicht währenddessen. Es gibt, man muss dazu sagen, genau, es gibt 2 große Science Slams Firmen, Unternehmen, Veranstaltungsplanerinnen in Deutschland, scienceslam.de und scienceslam.com. Und die Formate unterscheiden sich ein klein wenig. Scienceslam.de, da trägt man wirklich nur vor und dann geht man wieder von der Bühne. Und bei scienceslam.com gibt es im Nachgang immer noch die Möglichkeit, ein paar pointierte Fragen zu stellen. Genau, aber während des Vortrags auf jeden Fall nicht.
Okay.
Ja. Genau, also da mache ich das so und jetzt bei meinem 2. Vortrag, den ich aktuell meistens halte, da gehe ich nicht so sehr auf den Terminus chromatisches Total, sondern eher auf, ich erkläre den Leuten, was Zwölftonmusik ist.
Ja.
Das erkläre ich mit kommunistischen Katzen.
Gut, jetzt kann ich mir vorstellen, wo vielleicht Lacher ins Spiel kommen.
Ja, das ist tatsächlich, würde ich sagen, das finde ich fast ein bisschen schade. Also es ist schon das Highlight des Vortrags, würde ich sagen. Aber es geht mir eigentlich so wenig darum. Ich brauche das quasi nur, um die anderen Sachen zu erklären, die ich damit sagen möchte. Aber ja, die Erklärung ist eigentlich ganz, ganz ulkig geworden und lässt sich auch immer so schön visualisieren. Also ich lasse die Katzen dann quasi in Reihen aneinander stehen und die haben alle eine verschiedene Farbe. Das heißt, die stehen dann für die einzelnen Töne. Und dann kann man ganz gut visualisieren, wie die sich so durchtauschen, also wenn man zum Beispiel den Krebs bildet und so. Genau, und dann macht man, also mache ich dazu immer noch so ein bisschen Storytelling. Also es ist dann nicht nur so, die Katzen stehen nebeneinander und miauen in ihrer Reihe in ihren unterschiedlichen Höhen, sondern genau, die haben auch eine kommunistische Organisation, in denen deren Gleichheit sich wahnsinnig wichtig ist. Und deswegen wollen die alle gleichermaßen repräsentiert sein, die Katzen. Und genau, dann, also diese Variationen, die man dann erklärt von der Zwölftonreihe, das ist dann auch immer so eine kleine Geschichte, dass den Katzen irgendwie langweilig war und deswegen stellen die sich in einer anderen Reihenfolge auf und so.
Das heißt, du brauchst eher eine Art Narrativ oder eine Argumentationsrichtlinie, die sich wahrscheinlich anders aufbaut, als du es in einem wissenschaftlichen Vortrag
eindeutig,
hättest.
Eindeutig, ja. Genau. Also das ist natürlich einerseits was erklärt, aber andererseits auch was ein bisschen so von der Absurdität und der Unterhaltung dann lebt und wo der Gag dann auch so ein bisschen darin besteht, dass es irgendwann so wahnsinnig kompliziert wird. Also irgendwann, also es geht auch nur 2 Minuten die Passage oder so, aber da lande ich dann auch irgendwann bei den 48 verschiedenen Reihenformen einer Grundreihe und wenn man dann all diese Katzen nebeneinander in so einem Wimmelbild aufstellt, das ist schon ein bisschen witzig.
Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja auch online Videos von dir zu einzelnen Slams, darüber sprechen wir gleich noch, aber die findet ihr natürlich auch auf musikgespräch.de.
Genau. Das ist der alte, das ist nicht der mit den Katzen. Aber
nicht der mit den Katzen. Ja. Na, vielleicht können wir den ja noch nachfügen, wenn der irgendwann aufgenommen wird. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie dieser eine, der Katzen-Slam ablief, aber wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, würde mich mal interessieren, wann du das erste Mal an einem Science Slam teilgenommen hast und wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist.
Ich habe vor so 2 Jahren ungefähr das erste Mal an einem Science Slam teilgenommen. Das war hier in Marburg, wo wir aufnehmen, ein lokaler Slam. Der findet hier so alle halbe Jahre statt und ist also nicht angeknüpft an eine dieser beiden großen Firmen, sondern das machen einfach Leute hier. Und ja, wie bin ich drauf gekommen? Ich fand das eigentlich eine ganz schöne Idee, mal zu versuchen, mein doch recht abstraktes Thema irgendwie mal vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam zu vermitteln. Und wir reden in der Musikwissenschaft gerade in den letzten Jahren irgendwie immer sehr viel über, wir müssen irgendwie uns besser nach außen bringen und Dinge erklären, was wir machen und so. Wir finden aber in der Öffentlichkeit irgendwie nicht statt. Und ich dachte, das wäre eigentlich immer eine ganz schöne Möglichkeit, das auszuprobieren. Und ja, es hat extrem viel Spaß gemacht und habe dann danach habe ich irgendwie ein Jahr später nochmal einen gemacht und jetzt so seit diesem Jahr ungefähr bin ich da sehr regelmäßig aktiv. Also so bestimmt einmal im Monat oder so bin ich irgendwo, ja.
Und kann dort jeder einfach kommen oder gibt es eine Art Vorauswahl? Wie läuft das mit der Bewerbung?
Ja, also das ist schon ein bisschen anders als so klassische Tagungsbewerbungen. Also es ist erstmal ein sehr offenes Format. Man muss jetzt keine große Prüfung durchlaufen oder sowas, um da teilnehmen zu können, sondern da kann eigentlich erstmal jeder hin. Da gibt es eigentlich keine große Vorauswahl. Und es ist auch so, dass wenn man da einmal quasi in deren Kartei landet, also von diesen beiden großen Firmen und es gibt dann eben noch viele kleine lokale VeranstalterInnen, dann wird man eher gefragt, als dass man sich da wirklich nochmal aktiv bewirbt. Dann hat man, wenn man möchte, ab und zu mal irgendwo Auftritte irgendwo. Genau.
Und es ist ja, wenn ich das richtig verstehe, kein Stand-up-Format. Also es wird nicht spontan improvisiert, sondern man bereitet sich drauf vor.
Ja.
Und wie bereitest du dich vor?
Ich würde sagen, so ein Science Slam zu machen ist sehr viel PowerPoint-heavier als so ein klassisches Vortragsformat.
Okay.
Ja. Ich habe mir jetzt mindestens beim letzten tatsächlich gar kein Skript geschrieben. Also man trägt sowieso frei vor, aber auch nicht
darf
so.
Darf man Karteikarten benutzen?
Also man darf bestimmt alles, aber es wäre nicht üblich.
Okay, verstehe. Ja, okay, tatsächlich.
Na, wobei doch, ich habe schon mal einen gesehen, der das gehabt hat, aber das war auch Sonst alles ein bisschen ungewöhnlich. Aber der war spannend, der hat gewonnen auch. Genau, nee, eigentlich trägt man das frei und auswendig vor. Und da macht man aber, also ich erlebe zumindest, dass die PowerPoints, die man dazu macht, sehr viel detailreicher sind, als ich das in klassischen Vorträgen habe. Ich habe das Gefühl, so jeder zweite Satz, den ich mache, ist eine neue Folie. Und dadurch, also lerne ich quasi, während ich die PowerPoint konzipiere schon, weil ich den Text quasi schon mitdenke, während ich das mache, lerne ich den Vortrag eigentlich schon. Es geht dann erstaunlich schnell, wenn man es das erste Mal durchspricht, wenn man so nah daran arbeitet irgendwie.
Ja. Das heißt, du denkst dann tatsächlich eher von der Präsentation aus, als dass man, wie das sonst ja eher üblich ist, sich was überlegt und dann schaut, wie visualisiere ich das noch zusätzlich.
Ja, genau. Also ich würde zumindest sagen, es geht mehr Hand in Hand. Also okay. Ich glaube, den ersten, den ich gemacht habe, habe ich noch nicht so gedacht, aber man lernt dann so ein paar Dinge dazu, finde ich. Also zum Beispiel, wie wichtig Visualisierung in so einem Kontext ist, dass da noch viel mehr als bei so einem klassischen Tagungsvortrag zum Beispiel auch geboten ist, nicht so viel Text auf seinen Folien zu platzieren.
Weil es ja gar nicht die Zeit gibt, die durchzulesen, vermutlich.
Genau. Also es ist ja auch ein sehr gedrängtes Format. Man hat 10 Minuten Zeit.
Tempo spielt bestimmt auch eine wahnsinnige Rolle.
Tempo spielt eine wichtige Rolle, genau. Insofern würde ich alles immer bildlich zeigen und mündlich erklären.
Okay.
Genau. Das, genau, und dann, dann spreche ich das halt so oft durch, bis das wirklich sitzt. Mit Zeitmessung ist in dem Fall wirklich wichtig.
Wird man wirklich genau nach 10 Minuten abgeschnitten?
Meistens
oder?
Nicht. Bei diesem Lokalslam, den ich hier gemacht habe, war das so. Es gibt auch die Deutsche Science Slam Meisterschaft, da wird das wirklich so gemacht.
Okay, sollte man für wissenschaftliche Tagungen auch mal einführen, finde ich.
Genau. Ja, aber jetzt aktuell, also muss ich ja sagen, baue ich schon auch darauf, dass es noch so ein bisschen Spielraum in der Zeit gibt.
Ja, genau. Verstehe.
Weil mein Vortrag ist eigentlich viel zu lang. Ich rede den auch viel zu schnell jedes Mal. Aber
das sind übrigens genau die Sprüche, die ich auf Tagungen gern höre, wenn ich eine Session moderiere. Ja, mein Vortrag ist ein bisschen zu lang, wenn ich mir schon denke. Aber total interessant. Aber das heißt, du bist noch mehr darauf angewiesen, wirklich aus dieser kurzen Zeit das meiste rauszuholen, aber eben auch nicht zu viel, weil man ja vermutlich mit diesem wahnsinnigen Tempo auch schnell überfordern kann, mit der Dichte an Inhalten.
Ja, genau. Ja, also es ist schon muss ein bisschen das Maß halten, glaube ich, und auch verstehen, was man in 10 Minuten eigentlich vermitteln kann.
Ja.
Es ist aber doch, also es ist erstaunlich viel, muss ich sagen, was in 10 Minuten geht. Und ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass es, weil du ganz am Anfang mal gefragt hast, also mein Thema wäre das eigentlich, ist jetzt nicht klassisch Science Slam tauglich, man macht vielleicht was Anschlussfähigeres oder so. Ich glaube eigentlich, jedes Thema ist Science Slam tauglich, wenn man das richtig verpackt. Das finde ich eigentlich gerade die interessante Herausforderung daran. Es gibt natürlich so ein bisschen, ich merke schon, ich tendiere dann dazu, mir die absurdesten Sachen aus meinem Forschungsgebiet rauszunehmen. Ne? Also der Science Slam auf YouTube handelt auch von hauptsächlich von Nikolai Obuchow, vom russischen Komponisten, der das dritte Testament der Bibel schreiben wollte. Das ist natürlich catchy. So grundsätzlich würde ich sagen, geht da ganz schön viel. Und ehrlich gesagt haben wir als MusikwissenschaftlerInnen ja auch immer noch so ein Grundthema, mit dem jeder Mensch eigentlich sich verbinden kann. Also wenn da irgendwelche BiologInnen über Zellprozesse sprechen, ist das im Zweifel wahrscheinlich weniger lebensnah, als über 12-Ton-Musik zu sprechen. Ja.
Interessante Überlegung, und das passt auch gut zu dem, was ich jetzt ansprechen wollte. Wir haben ja jetzt relativ viel über Science Slams im Allgemeinen gesprochen, sind natürlich am Beispiel von deinen chromatischen 12-Ton-Katzen-Kommunismus-Slams auch schon auf die Musik eingegangen. Aber mich würde interessieren, wie präsent ist denn überhaupt die Musikwissenschaft in diesem Science-Slam-Bereich? Bist du da ein bisschen der Orchideen-Jakob quasi? Oder ist das was, oder haben die Naturwissenschaften da so eine Art Primat und die Geisteswissenschaften?
Eindeutig. Also ist es der Normalfall, dass ich ausschließlich gegen NaturwissenschaftlerInnen antrete?
Tatsächlich, ja.
Die sind natürlich einerseits zahlenmäßig ein bisschen überlegen, aber irgendwie haben die, weiß ich nicht, ich habe mal mit einer Kollegin darüber gesprochen, die meinte, naja, also wir in den Geisteswissenschaften haben natürlich auch nochmal eine andere Vortragskultur, so dieses Vorträge ablesen und alles sehr genau mit Begriffen virtuos sprachlich auseinandernehmen. Das ist bei uns natürlich viel präsenter als in oft auch kurzformatigeren naturwissenschaftlichen Vorträgen. Ja. Insofern ist das Format für die vielleicht ein bisschen näher an ihrer üblichen Vortragskultur dran.
Ah, interessant.
Also das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, aber zumindest näher als in den Geisteswissenschaften. Es wäre eine Erklärung, ich weiß nicht so richtig, warum es so ist, aber und das heißt, man kann von da aus auch sehen, also die Musikwissenschaften sind natürlich marginalst vertreten auf solchen Veranstaltungen. Deswegen gäbe es auch viel Potenzial, liebe
Hörerinnen und Hörer. Ja, darüber kommen wir gleich noch, genau, wie wir vielleicht den einen oder die andere hier motivieren können.
Also tatsächlich war bei meinem allerersten Slam die mega absonderliche Situation, dass zwei Musikwissenschaftlerinnen aufgetreten sind. Also ich und Nikita Kurdakov, der in Frankfurt im MPI promoviert, der aber ein völlig anderes Forschungsgebiet und also auch Forschungsmethode hat als ich. Also der forscht über Hip-Hop, das ist vielleicht ein bisschen.
Das wäre so das, was ich mir als klassisches Science-Slam-Thema vorgestellt hätte. Ja, spannend.
Aber es ist die Ausnahme. Ich kenne noch ein Science-Slam auf YouTube von Lea Biebert, unbekannte Grüße. Das war's aber. Also mehr.
Und die kommt auch aus der Musikwissenschaft?
Die kommt auch aus der Musikwissenschaft.
Ah, okay. Genau. Das heißt, es gibt jetzt drei Namen, die man vielleicht so kennen könnte. Es gibt vielleicht noch ein, zwei mehr. Ich habe tatsächlich auch mal die KI befragt, welche musikwissenschaftlichen Science-SlammerInnen bekannt sind. Aber da wurde nichts gefunden, was nichts heißen will. Ne? Aber auch hier wieder gerne die Anregung an unser Publikum, vor den Bildschirmen, an den Lautsprechern. Wenn ihr jemanden kennt und das ergänzen wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare und verlinkt auch gerne entsprechende Videos. Aber ich habe auch den Eindruck gehabt bei meiner Recherche, dass das etwas ist, was wirklich noch sehr am Rande passiert. Also ich denke, es ist uns gelungen zu transportieren, dass dieses Thema oder dieses Format Spaß macht und gewisse Begeisterung auslöst bei denjenigen, die es performen und auch bei denjenigen, die es hören. Falls es jetzt jemanden gibt, der uns gerade hört oder die überlegt, sowas mal auszuprobieren, was wären denn deine Tipps, die Do's und die Don'ts an jemanden, der das jetzt zum allerersten Mal ausprobieren will? Guter Vorsatz fürs kommende Semester oder sowas.
Ja. Also ich glaube das wichtigste Du habe ich schon vorweggenommen, nämlich, dass man davon ausgehen muss, dass die Leute, zu denen man da spricht, fast gar nichts wissen. Das heißt, es ist echt das finde ich zum Beispiel auch eine wertvolle Übung für mich selbst als Wissenschaftler. Man muss echt bei jeder kleinen Sache überlegen, kann ich das voraussetzen und falls nicht, kann ich das erklären? Und wenn ja, wie kann ich das erklären? Das ist eine unglaublich gute Übung, weil man also einerseits für jegliche Form von Wissenschaftskommunikation ein bisschen lernt, was an dem eigentlichen Thema eigentlich wichtig ist, was vielleicht auch ein bisschen mit der Lebensrealität der Menschen zu tun hat oder warum man selbst das eigentlich spannend findet. Also es sind solche Fragen, die man sich dann sehr viel und sehr grundsätzlich stellt. Man sollte sie sich aber auf jeden Fall ausstellen, wenn man sich auf sowas vorbereitet. Es gibt vielleicht noch einen ganz praktische Empfehlung. Es gibt, das habe ich tatsächlich selber noch nie genutzt, aber es gibt von scienceslam.com gibt es regelmäßig Workshops, an denen man teilnehmen kann und die, glaube ich, auch online sind, in denen man so ein bisschen eingeführt wird. Ich glaube, die kosten auch kein Geld. Ein bisschen eingeführt wird in dieses Format und was gut funktioniert, wie man vielleicht auch, das sind auch so Fragen, die sich dann irgendwie neu stellen, wie man zum Beispiel Bühnenpräsenz hat.
Die wir ja als WissenschaftlerInnen auch nicht unbedingt mitbringen.
Ja, genau. Also man lernt sehr irgendwie Themen auf ihre wesentlichsten Punkte runterzubrechen und aber irgendwie auch so zu vermitteln, dass es im besten Falle unterhaltsam und aber auf jeden Fall irgendwie klar ist für die Leute. Genau, und darauf, finde ich, sollte man sich ganz gut vorbereiten. Und ansonsten, ja, nicht so viel Respekt davor haben, glaube ich, sondern einfach mal machen und probieren. Grundsätzlich sind Publikums bei Science Slams unglaublich wohlgesonnen. Die sind wirklich da, weil sie Lust haben, was zu lernen und dabei irgendwie einen guten Abend zu haben. Und auch die ganze Community, also die Science Slammerinnen, sind wirklich alles total nette Menschen. Und also dieser Wettbewerbsgedanke, den du am Anfang angesprochen hast, der ist zwar dem Format irgendwie inne, aber eigentlich sind alle nur da, um eine gute Zeit zu haben. Und es ist irgendwie schön, wenn man am Ende eine gute Punktzahl oder viel Applaus bekommt. Aber es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also,
das heißt, es ist eher der Anlass und gibt vielleicht so ein bisschen Adrenalin mit rein. Aber
genau. Ja. Ich glaube, es sorgt ein bisschen für Unterhaltungsfaktor. Aber es ist eigentlich relativ egal. Also, ja.
Du hast ja jetzt auf meine Frage mit den Do's und Don'ts sehr konstruktiv nur Do's gegeben, was ja auch richtig ist, beziehungsweise die Don'ts schon umformuliert. Gäbe es trotzdem so ein paar Dinge, wenn vielleicht jetzt jemand dir seinen Slam mal Probe halten würde oder wo du sofort sagen würdest, Achtung, damit tust du dir echt keinen Gefallen, lass es.
Ja, also, naja, dann formulieren wir es mal um. Fachausdrücke zum Beispiel, nur wenn, also Fachausdrücke kann man ja eigentlich nie voraussetzen und das heißt, immer nur benutzen, wenn man sie entweder erklärt oder halt ein Synonym dafür verwenden zum Beispiel. Genau, das wäre wichtig. Ich glaube, ich habe schon gesagt, nicht so viel Text auf Folien, sondern den Text lieber ins Mündliche verlagern. Gibt es noch irgendwas, was man auf keinen Fall tun sollte? Ach nee, irgendwie, weiß nicht, da geht ganz schön viel. Also die Leute sind auch echt kreativ.
Es ist auch ein sehr heterogenes Format.
Ja, total. Ne? Also ich weiß nicht, war vor ein paar Monaten war ich auf dem Slam, da hat eine, also normalerweise sind das hauptsächlich so Nachwuchswissenschaftlerinnen, die da auftreten, aber da hat eine bestimmt schon 60-jährige Science-Slammerin ist da aufgetreten und hat über so einen Wurm gesprochen und den Wurm hat sie selbst gehäkelt und um zu zeigen, wie lang der ist.
Ja.
Und den dann gibt's ganz ins Publikum geworfen. Es gibt einen, Daniel Klü heißt er, glaube ich, ich habe seinen Namen richtig gesagt, der so einen chemischen Vorgang immer anhand von einem Zaubertrick erzählt. Also man kann sich auch ein bisschen auf andere Skills, die man möglicherweise hat, berufen und das in seinen Vortrag einbauen. Das ist auch so schön, dass man sehr kreativ werden kann mit dem, was man tut. Ja.
Ich habe eben auch ein bisschen rausgehört bei dieser Art, wie bereite ich mich auf sowas vor, dass es einen dazu bringt, selber sich nochmal sehr klar zu werden, was ist das Wesentliche bei meinem Thema und auch was interessiert mich daran, sodass ich mir vorstellen könnte, dass das ja auch etwas ist, was einen selbst als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin voranbringen kann, ne? Dass man sich vielleicht, wenn man so einen Slam vorbereitet, auch nochmal neue Motivation oder mit einem neuen Blick auf sein eigentliches Dissertations- oder Thema, Forschungsprojekt.
Ja.
Und darüber hinaus, welche anderen musikwissenschaftlichen Gebiete gibt es denn, wo du das Gefühl hast, da helfen dir Science Slams auch oder da gibt es Synergien?
Ja, genau, also das, was du gerade genannt hast, ist ein auf jeden Fall super wichtiges Feld. Ich habe jetzt im aktuellen Slam spreche ich ganz viel über Geschichtstheorie und habe also ich mache dann für das Publikum so drei wesentliche Kategorien von Subjektivität im Geschichtsprozess auf und da habe ich, also was wir selektieren, wie wir es verknüpfen und wie wir es werten. Und da habe ich dann nach dem Slam gedacht, das könnte ich genauso in der Doktorarbeit eigentlich machen. Das ist
Okay,
perfekt. Und
ja.
das habe ich dann tatsächlich übernommen. Also das kann tatsächlich auch so rum funktionieren. Und ich finde darüber hinaus, die Art, wie man dort vorträgt, ist natürlich eine andere,
Ja.
als sie in klassischen Tagungsvorträgen passiert. Ich habe aber mir schon gedacht, warum eigentlich? Also natürlich würde ich jetzt auf einer Tagung nicht über Zwölftonkatzen sprechen, aber also diese Art einfach frei zu sprechen zum Beispiel,
Ja.
die in unserem Fach tatsächlich natürlich vorkommt, aber nicht unbedingt die Regel ist. Naja, auch irgendwie mal, weiß ich nicht, zum Beispiel immer einen packenden Einstieg zu
Ja.
finden als Regel. Ich habe schon das Gefühl, meine Vortragsweise hat sich ein bisschen verändert, seitdem ich kann irgendwie ein bisschen gelöster sprechen.
Ja.
Das ist was Gutes, ja.
Das finde ich total interessant, weil mir das immer auffällt. Ich bin ja auch in meinem, ich bin ja nicht nur Podcasterin,
Tatsächlich.
sondern tatsächlich nicht. Bin ja auch unter anderem im Feld der Filmmusikforschung unterwegs und da fällt es mir ganz stark auf. Ich fahre etwa einmal im Jahr auf eine große Filmmusikkonferenz nach New York, Music and the Moving Image. Und da habe ich tatsächlich den Eindruck, dass so gewisse Performer- und auch Entertainer-Qualitäten schon auch erwartet werden. Und dass ganz viele Vorträge unglaublich viele tatsächlich irgendwelche Gags drin haben oder eben auch so witzige, ein bisschen persönliche Einstiege. Und da merke ich auch an mir selbst, dass die Filmmusik New York Maria ganz anders vorträgt als die Liedforschungs-GFM, also Gesellschaft für Musikforschungs Maria. Und das passt zu dem, was du erzählst, dass einfach, wenn man sich auf andere Formate einlässt, man ja auch andere Seiten an sich selbst entdeckt und sich das befruchten kann. Also vielleicht wage ich ja irgendwann auch mal bei der GFM einen witzigen Einstieg. Aber ein anderes Format, was mir noch einfällt, wo mir spontan vielleicht Synergien einfallen würden, wäre die Lehre. Wie sieht es denn damit aus, wenn du unterrichtest an der Uni?
Ach, da weiß ich jetzt erstmal nicht, ob sich da so viel verändert hat seitdem. Ich bin aber durch die Vorbereitung auf diesen Podcast auch ein bisschen provoziert worden, darüber nachzudenken. Also, ob man das irgendwie einbauen könnte oder so. Ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich das Gefühl hatte, natürlich ist so ein Science-Slam-Format auch zu einem Teil Wissenschaftskommunikation und zu einem Teil Unterhaltung. Also ich hoffe, meine Lehre ist auch ein bisschen unterhaltend an der Uni, aber
Bestimmt.
aber es hat natürlich einen anderen Fokus auch noch, als ich das jetzt in einem Lehrkontext verwenden würde. Deswegen war ich nicht ganz sicher. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es als so ein lockeres Ausstiegsformat aus einem Seminar zum Beispiel irgendwie mal ganz schön wäre, um irgendwie auch noch mal ein bisschen spielerisch mit diesem Thema umzugehen. Aber vor allem habe ich dann auch noch mal gedacht, ich könnte mir schon gut vorstellen, eigentlich, dass all diese Effekte, die ich jetzt gerade genannt habe, also man lernt noch mal sozusagen einfach zu denken, alles super Komplizierte erstmal beiseite zu lassen und zu versuchen, erstmal zu verstehen, was sind eigentlich die wesentlichen Kernthemen, bevor ich ins Detail gehe und was ist daran eigentlich für mich wichtig, was interessiert mich daran, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das was ist, was auch im Lehrkontext wertvoll sein könnte.
Ja, ich dachte vor allem auch an die Idee, dass man komplexe Dinge auch ein bisschen anschaulich und vielleicht auch gerade, ich meine, wir haben ja auch wenn man in dem musikwissenschaftlichen Bereich unterrichtet, sind ja nicht alle Studierenden von Anfang an Zwölftonexpertinnen. Und man muss ja nicht die ganzen Katzen mitbringen, aber so die Idee, das vielleicht ein bisschen anders zu vermitteln, man ergibt sich dann ja immer gleich oder man setzt sich dem Verdacht aus, es dadurch zu reduzieren oder vielleicht das böse Wort populärwissenschaftlich aufzubereiten. Aber um vielleicht erstmal das Interesse und auch den Einstieg in diese komplexen, recht abstrakten Themen ein bisschen niedriger zu gestalten. Kann ich mir diese Gedanken gut vorstellen.
Total. Also ich würde 12-Tonmusik zum Beispiel, ich würde es gar nicht so viel, ich glaube, das, was ich da auf diesem Slam mache, ist gar nicht so viel anders, wie als würde ich es erklären.
Ja.
Ich würde in der Lehre halt nur nicht dieses Narrativ oben drauf setzen, das ja rein für Entertainment-Zwecke da ist.
Verstehe.
So. Aber ansonsten, also das ist eigentlich auch das Schöne daran, ansonsten ist es so vom inhaltlichen Ablauf, zumindest so in den, also natürlich kommt man dann nur zu den absoluten Grundzügen, aber ist es eigentlich genauso, wie ich das sonst erklären würde.
Ja.
Genau. Aber deswegen weiß ich gar nicht, ob so die Synergie so da ist, weil das hätte ich immer schon so gemacht.
Immer, genau. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum du irgendwann Lust auf dieses Format hattest. Ja. Es ist ja auch einfach nicht was für jeden oder jede.
Ja,
ne?
Das glaube ich auch.
Also ihr müsst euch jetzt auch nicht gedrängt fühlen, das auszuprobieren. Woran ich auch gedacht habe, was vielleicht ein bisschen ein kontroverserer Aspekt sein könnte, wenn ich das richtig verfolge, ist die ganze Science-Slam-Szene doch eher im Bereich der Early-Career-Phase, der NachwuchswissenschaftlerInnen, oder?
Meistens so, ja.
Ja. Und ich weiß noch, dass es immer mal wieder auch Ideen gibt auf großen musikwissenschaftlichen Tagungen, zum Beispiel die Hürde in Anführungszeichen für NachwuchswissenschaftlerInnen ein bisschen zu senken, indem man alternativ zum klassischen Tagungsvortrag andere Formate anbietet. Und ich frage mich manchmal, ob diese Gleichsetzung, die manchmal passiert mit NachwuchswissenschaftlerInnen, können dann diese etwas witzigen Formate machen, das Ganze auch ungünstig framen können oder umgekehrt gefragt, warum gibt es so wenige bis keine, das weiß ich natürlich nicht, gestandene W3s, die an Science Slams teilnehmen. Und was müsste vielleicht passieren, damit sich dieses Format öffnet und nicht irgendwie Gefahr läuft, als Spielerei für den Nachwuchs gesehen zu werden?
Keine Ahnung. Ich erinnere mich an meinen ersten Lokalslam hier, der in vielerlei Hinsicht scheinbar sehr ungewöhnlich war, wenn ich jetzt so in der Rückschau darüber nachdenke. Nicht nur, weil zwei MusikwissenschaftlerInnen teilgenommen haben, sondern auch, weil ein Professor gewonnen hat. Und zwar mit einem ganz ungewöhnlichen Vortrag. Der hatte keine Präsentation, der hat über Inklusion gesprochen und hatte auch was Symbolhaftes.
Ja.
Und es war auch, genau, der hatte einen ganz ernsten Vortrag gemacht. Aber der hat halt die Leute sehr bewegt und der hatte auch wirklich viel zu sagen. Genau, ich glaube, deswegen hat er gewonnen. Aber genau, ansonsten begegnen einem ProfessorInnen, also ist mir jetzt bestimmt so ein oder zweimal passiert, glaube ich, dass die da waren. Warum? Kann ich denn nicht so richtig sagen? Also auch der Poetry Slam ist ja ein eher junges Format, wo eher junge Menschen auftreten. Ich weiß nicht, ob das mehr einen Appeal für die hat. Ich glaube aber auch, dass das, also dass das zumindest, ich weiß nicht, warum es so anders ist, aber es wäre ein Format, das ja auch echt frei in der Gestaltung ist, indem man echt alles Mögliche machen kann.
Es steht ja eigentlich jedem Thema offen. Ich hatte mir auch eigentlich mal die Frage aufgeschrieben, welche Themen sind vielleicht eher Slam-tauglich als andere, aber es ist ja gar nicht so.
Genau,
ne? Man kann ja jedes Thema slammen.
Genau. Und es ist, also ich weiß nicht, also mir würde kein Format einfallen, wo man als MusikwissenschaftlerIn so eine Reichweite für seine Wissenschaftskommunikation findet. Also ich bin da teilweise vor 500 Leuten aufgetreten.
Ja,
so,
irre, das hat man in der Musikwissenschaft nicht ganz so oft.
Genau, ja. Und insofern ist das eigentlich was, wo ich extrem viel Potenzial sehe und das völlig unabhängig von der Karrierestufe voll schade finde, dass das nicht so viele Leute machen.
Ich meine, es gibt ja auch andere wissenschaftliche Formate, die sich so ein bisschen an der Grenze von Vermittlung und Unterhaltung bewegen, wo ich auch schon tatsächlich die Durchmischung von verschiedenen Karrierestufen erlebt habe. Es gibt zum Beispiel hier in Marburg von dem Hannah Arendt Debattierclub, das ist ein studentischer Club, immer etwas, das nennt sich das Duell der Studis gegen Profs. Und ein Debattierclub funktioniert ja ganz anders. Ne? Da bereitet man sich auch natürlich zum Teil vor, aber es passiert ja viel mehr spontan. Da habe ich den völlig subjektiven Eindruck, dass das was ist, was vielleicht eher angenommen wird, aber vielleicht auch, weil das jetzt dieses Marburger Format ist, was sich etabliert hat. Da hat ja tatsächlich auch Andrea Hortz, die Professorin der Musikwissenschaft war oder Vertretungsprofessorin hier in Marburg, auch mit Bravour dran teilgenommen. Ja. Aber man muss ja auch sagen, dass es zu Science Slams ja eigentlich noch gar keine oder kaum empirische oder qualitative Forschung gibt. Ne? Es gibt einzelne Studien bisher, aber dass jetzt jemand das Phänomen mal wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln durchdacht hätte, steht, glaube ich, noch sehr am Anfang.
Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, wie bekannt dieses, also ich meine, das Format, haben wir ja schon gesagt, ist noch verhältnismäßig jung. Ich weiß gar nicht, wie bekannt das eigentlich so in der Fachcommunity ist, ehrlich gesagt.
Ja. Ich habe einen ganz interessanten Beitrag gefunden, der aber nicht aus der Musikwissenschaft stammt, von Mira Hill. Da geht es unter anderem um Gender in Science Slams, erschienen in Genealogy of Popular Science. Also auch da haben wir dieses Popular drin. Und sie spricht ein bisschen aus einer kritischen Perspektive darüber, wie vielleicht auch marginalisierte Gruppen in Science Slams präsent sind oder auch nicht. Es geht, glaube ich, weniger darum, welchen Einfluss es hat auf die Verbreitung der Inhalte, aber das gehört natürlich alles ein bisschen zusammen.
Ja.
Vielleicht abschließend die Frage, du hast eben kurz angeteasert, dass du am 11. deinen nächsten Slam hast, über den wir ja, wir hätten vielleicht die Aufnahme am 12. machen sollen, aber wer weiß, in welcher Stimmung du dann gewesen wärst. Wobei wir ja gerade gehört haben, es geht um den Spaß und nicht. Erzähl uns doch nochmal ganz kurz, damit wir das dann kurz und knackig mitfeaturen können, was es für ein Slam ist und worum es da gehen wird.
Das ist der, also man hält bei Science Slams, wenn man das regelmäßig macht, relativ oft den gleichen Vortrag.
Ah, das heißt, es gibt nicht diesen Innovationszwang, immer wieder was Neues.
Nein, auf gar keinen Fall.
Das ist ja toll.
Ja, ja, genau. Also man reist ja im Normalfall dann auch ziemlich viel durch verschiedene Städte und hat eigentlich immer ein Publikum vor sich, das dich noch nicht kennt. Ergo, ich habe jetzt schon versucht, damit ich mich nicht selbst ein bisschen langweile, so zwei Vorträge zu haben, durch die ich ein bisschen durchwechseln kann, wo ich gerade immer nur den neueren mache, weil mit der gerade irgendwie mehr Spaß macht. Aber das ist ja dann durchaus Sinn der Sache.
Ja.
Und den ich übrigens inhaltlich auch ein bisschen stärker finde. Also genau. Aber das ist auf jeden Fall ein, es gibt manchmal Science Slams mit so Überthemen. Da habe ich bisher tatsächlich noch nie dran teilgenommen. Aber genau, das ist jetzt wieder ein ganz, ganz freier im Pantheon Theater in Bonn. Und ist auch schon ausverkauft, es kann leider keiner mehr kommen.
Ja.
Und es gibt einen anderen Vortrag, weiß ich gerade spontan, der heißt Klimaneutral aussterben.
Aha.
Aber mehr habe ich gerade da nicht auf dem Schirm. Oh, und es moderiert der Gewinner des ersten Science Slams, an dem ich als Teilnehmer teilgenommen
habe. Ach, wie schön.
Ja, genau.
Ja.
Stimmt, das habe ich nämlich auch durcheinander gebracht. Da, wo der Professor gewonnen hat, da war ich nur als Gast, da habe ich nicht teilgenommen. So.
Gut, dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg und vor allem Freude.
Dankeschön.
Danke, dass du bei uns warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.